life could be a dream. Life could be a dream.
Hallo, der Markus.
Hallo, Diana, ich grüße dich. Total schön, dich wiederzusehen.
Ja, schön, dich wiederzusehen, zumal wir die letzte Folge ungefähr vor 5 Minuten beendet haben.
Heute bist du nehmen gemein? Ich wollte jetzt die Illusion aufrechterhalten, dass wir uns doch dann tatsächlich jetzt eine Woche nicht gesehen haben. Aber gut, ja, also ne, keine Verarschung.
Nochmal zurück.
Keine Verarsche mehr. Wir zeichnen heute 2 Folgen auf, weil die liebe Anna nämlich in Urlaub fährt. Ne? Das ist ja der Grund.
Ja, und zwar Pfingstsonntag bin ich mal 2 Wochen, bin ich mal weg.
Bist du mal weg?
Bin ich mal weg, genau. Und da müssen wir ja vorher für Stoff sorgen, für unsere, wie haben wir sie genannt, unsere Konsumenten.
Unsere Konsumenten, genau, die Anteilseigner.
Genau, jetzt haben wir ja in der Folge eben, die Folge 22 war das.
Genau. Sag mal, wenn das jetzt Folge 23 ist, ne, dann sind ja in 2 Folgen, das ist ja eine Folge 25, das ist ja schon eine Jubiläumsausgabe.
Aber hallo.
Das ist ja, ist das die goldene Hochzeit? Nee, das ist dann die, was ist
silberne?
Denn das? Silberne? Silberne, ne?
Das ich glaube,
ist die silberne Folge dann.
Ja, die silberne Folge. Da müssen wir einen entsprechenden Post machen, in Silber.
Ja, auf jeden Fall, in Silber und mit so einer 25, mit so goldene, mit so silbernen Lorbeerlaub drumherum.
Genau.
Also das möchte ich bitte schon noch. Also,
genau. Mache ich. Du hast ein Buch, du hältst ein Buch in Händen.
Ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe ein Buch gekauft mir, und zwar aufgrund der Empfehlung eines Freundes in Bayern, der dieses Buch gerade liest. Und zwar heißt das Je parle le code, comprendre enfin le monde qui nous entoure. Für die Nicht-Franzosen unter uns übersetze ich es gerne mit Ich passe nicht in diese Welt. Rettende Kommunikationsstrategien für Menschen, die zu viel denken. Ich kann es auch gleich vielleicht mal als Buchempfehlung weitergeben. Das ist von der Christel Petit-Collin. Und es ist erschienen im Arcana Verlag.
Marcus, since when parlez-vous français?
Tout le temps. Meine damalige Französischlehrerin, Frau Euch-Grenier, ruhe sie in Frieden, wo immer sie jetzt ruhen möge, wahrscheinlich auf irgendeinem französischen Friedhof, das war ja schon damals sehr alt, die hat mir damals nicht mit großer Freude Französisch beigebracht. Also ich meine, es gab andere, die fanden es interessanter, ich fand es nicht so interessant.
Aber wie gesagt, es liegt hier ja in deutscher Sprache vor, genau.
Es liegt hier in deutscher Sprache vor, dieses Buch. Und ich habe es, wie gesagt, noch nicht gelesen, aber ich fand alleine schon im Inhaltsverzeichnis eine super gute Frage. Sind Probleme wirklich dafür da, um gelöst zu werden?
Ja, und hast du auch eine Antwort?
Ja, ich habe für mich eine Antwort. Meine Idee ist es so, dass Probleme so eine Art Special Effects der Wahrheit sind. Also es gibt keine Probleme in meiner Welt, sondern es gibt Herausforderungen, es gibt mögliche Antworten, es gibt Lösungen, und die lauern an den unmöglichsten Stellen. Also insofern würde ich das Wort Probleme, es ist sehr überfrachtet irgendwie so, ne? Klar gibt's Probleme, logisch, ne? Aber das Wort Problem wird so allgemein benutzt für Dinge, die alles ist ein Problem, nicht? Also, oh, das Problem muss man lösen, dies und jenes. Manchmal ist es so, dass eine andere Betrachtungsweise das Problem schon gar nicht mehr zum Problem macht. Und als solches kann ich diese Frage nur mit beantworten. Nicht alle Probleme müssen gelöst werden.
Und wenn ich das Wort Problem höre, dann macht das ja auf einer emotionalen Ebene was mit mir. Mhm. Also Sprache haben ja, oder Worte haben ja auch eine Macht. Ne? Und Problem, da wird es sofort eng in mir. Und deshalb vermeide ich auch seit einiger Zeit das Wort, so gut es geht. Weil Problem, wie gesagt, löst irgendwie so eine Enge aus und auch so ein, weiß ich jetzt nicht, ist ein Problem. Du hast gesagt Herausforderung, genau, finde ich auch besser. Ich denke dann auch eher, ja, wenn da irgendwo, bleiben wir mal bei dem Wort, wenn da ein Problem ist, dann lauert aber ja auch vielleicht eine Lösung. Was natürlich jetzt wieder, wo wir zurückkommen zu der Frage, muss es denn für jedes Problem, so war es doch, auch eine Lösung geben?
Ja, die Frage war, genau, sind Probleme wirklich dafür da, um gelöst zu werden?
Gelöst zu werden, genau.
Das ist eine interessante Fragestellung. Sind sie wirklich dafür da, um gelöst zu werden? Weil das ist auch eine, ja, man kann auch sagen, eine männliche und eine weibliche Betrachtungsweise gibt es dazu ja auch noch, ne, die ich sehr spannend finde.
Ich würde sogar so weit gehen, würde sagen, ein Problem, bleiben wir bei dem Wort, ist ein Problem. Punkt. Das ist erstmal ein Fakt. Ne? Da hat jemand ein Problem oder eine Herausforderung, nenn es wie auch immer, irgendwas ist nicht so, wie es sein sollte. Das ist ja schon der nächste Punkt. Wozu sind Probleme da? Sind die überhaupt sowas da, außer um uns auf die Nerven zu gehen? Also,
gute Frage. Ich denke, dass Probleme manchmal ganz nützlich sein können. Also, weil
Eben.
sie Herausforderungen auch, also sie bringen ja neuen Wind und vielleicht auch mal eine andere Herangehensweise in irgendein Lebenskonzept oder was auch immer, ne? Also.
Oder, das ist eine Möglichkeit, oder sie sind auch dazu da, um sich vortrefflich zu beschweren. Ne, um zu sagen, ey, das ist problematisch und das ist problematisch. Es kann auch einfach dazu da sein, das eigene Weltbild nochmal zu verfestigen. Ne, nochmal so einen Pflock einzuschlagen, zu sagen, das ist ein Problem.
Ja, genau.
Ich will gar nicht, dass das gelöst wird. Wer wäre ich denn ohne mein Problem?
Ja, stell mal vor.
Manche wollen gar nicht ohne ihr Problem sein.
Nee, stimmt, ja, ich finde, das ist immer wieder eine tolle Herangehensweise, das ist immer um mal zu hinterfragen, ja, wofür ist das Problem denn gut?
Ja.
Also das ist ja auch eine Form des Reframings, dass man einfach mal so die Frage in den Raum wirft, was für einen Vorteil hast du, wenn du dieses Problem behältst? Ne?
Genau. So wie es einen Krankheitsgewinn gibt, einen sekundären, gibt es ja vielleicht auch einen sekundären Problemgewinn.
Ja, genau. Ja, super.
Oder?
Absolut. Probleme sind Special Effects der Realität. Irgendwie so,
ja, genau. Ne? Finde ich auch sehr schön.
Das
von dir?
Ist mir gerade so eingefallen,
das
ja.
Ist super, finde ich gut. So ein Problem kann ja auch ein bisschen Aufregung ins vielleicht eher triste Leben bringen.
Ja, absolut, ja. Ich bin jetzt drauf gekommen mit den Special Effects, weil meine Schwester hat ihren WhatsApp-Status drinstehen, Schreibfehler sind lediglich Special Effects meiner Tastatur.
Das stimmt ja oft, wenn ich nur schnell schreibe und überprüfe das nicht nochmal, dann stehen da auch manchmal Dinge, wo ich denke, sag mal, wenn das jetzt beim anderen ankommt, die oder der denkt doch, ich bin total besoffen.
Ja, oder?
Ja.
Boah, ich finde das so schön. Das ist wirklich, was mich früher immer ganz doll aufgeregt, als dieses T9-Wörterbuch noch ganz frisch war. Und dann lernte das ja auch nochmal Begriffe und hat dann alles immer ganz doll falsch geschrieben. Und was ich spannend finde, ist, dass es aber nicht das tut, was es tun soll, wenn es das tun soll. Also es macht meistens anders, als man erwartet. Das könnte man auch als Problem bezeichnen.
Ja, das ist echt ein Problem.
Aber es ist nicht mein Problem. Es ist von meinem Computer, ja.
Sag nochmal den Titel von dem Buch, bitte.
Ich passe nicht in diese Welt. Rettende Kommunikationsstrategien für Menschen, die zu viel denken. Ich kann ja mal den Einband vorlesen. Also wenn du mal.
Ja, mach mal.
Menschen, die zu viel denken, fühlen sich häufig verletzt oder abgestoßen von der Welt der Normdenker. Doch ihre Codes zu kennen und zu verstehen, heißt ja nicht, dass wir sie gutheißen oder übernehmen müssen. Es erlaubt uns einfach nur, uns in dieser Welt zu bewegen, ohne dass wir ständig auf dem Riff der Verständnislosigkeit auflaufen. Es erlaubt uns, neue Möglichkeiten des Denkens anzunehmen und für gut zu befinden, während wir andere als unbrauchbar aussortieren. Denn einige Aspekte der Normdenkerwelt verdienen es, dass man sie übernimmt. Das unverzichtbare Coaching für mehr Souveränität und Selbstvertrauen im Alltag, so wird dieses Buch umschrieben. Menschen, die zu viel denken und grübeln, stehen sich oft selbst im Weg, verheddern sich in ihren Gedankenschleifen und stoßen in ihrem Umfeld auf Unverständnis. Dabei besitzen diese hochsensiblen Grübler-Naturen enorme Fähigkeiten. Ob den Sinn fürs Detail oder die Begabung zu einzigartig kreativen Lösungen. Die Kehrseite, sie empfinden es als herausfordernd, wenn im sozialen Miteinander Smalltalk oder Dresscodes gefragt sind, haben rasch das Gefühl, einfach nicht in diese Welt zu passen. Hier schafft Christel Petit-Collin Abhilfe, indem sie eine Brücke zwischen den Welten der Normdenker baut und jenen, die zu viel denken. Durch ermutigende Leitsätze und gezielte Techniken hilft sie Betroffenen, die eigene Kommunikation in konstruktive Bahnen zu lenken. Am Ende entsteht ein wertschätzendes Zusammengehörigkeitsgefühl mit anderen, ohne sich verstellen oder verstecken zu müssen.
Es ist ein sehr idealisiertes Bild. Also, wenn du das Buch gelesen hast, hätte ich gerne mal eine Zusammenfassung von dir.
Ja, sehr gerne. Also, was mir in diesem Zusammenhang auch, ohne es jetzt, wie gesagt, gelesen zu haben, in den Sinn kommt, ist, dass ich in letzter Zeit aufgrund der vielen Sachen, die ich jetzt bei Instagram oder auch bei Facebook mir angeguckt habe zum Thema ADHS, da gibt es ja gerade eine ganze Menge Bewegung in der Welt. Und das mir aufgefallen ist, neulich war einer da, der hat ADHS so wunderbar reframed. Der hat immer gesagt, also ihr seht das alle als Problem an, dass wir uns nicht konzentrieren können, dass wir uns nicht fokussieren können und so. Ich möchte sagen, wir sind diejenigen, die kreativ sind. Wir sind diejenigen, die sofort reagieren können. Wir sind diejenigen, die sofort aufbauen, die reingehen, ohne darüber nachzudenken. Und das empfinde ich als große Kraft und Stärke. Ich fand das ein sehr gutes Reframing, auch für Leute, die halt ADHS haben und darunter leiden, weil ihre Umwelt eben Normdenker, ne? So Menschen sind, die eben planen und so weiter und so weiter. Als Konzept fand ich das eine tolle Sache, das mal aus dieser Sichtweise zu betrachten, weil es ohne ADHS Leute, also Leute, die ADHS haben, möglicherweise in dieser Welt gar nicht so spontan, bunt und kreativ aussehen könnte. Möglich ist das ja. Ne? Dass also in der Kreativbranche vielleicht ganz besonders viele ADHS-Leute unterwegs sind oder auch in der Werbebranche oder auch in anderen Bereichen, wo einfach Erfindungen gemacht worden sind, die uns den Alltag erleichtern, weil jemand einfach mal mit einem ganz frischen Denken daran geht und eben nicht sagt, das ist ein Problem, sondern wie könnte die Lösung aussehen?
Wie ist denn das in deinem Leben mit Problemen?
Ja, natürlich kommt das bei mir vor, dass ich denke, ich habe ein Problem. Die Herangehensweise hat sich natürlich bei mir auch gewandelt durch meine Coaching-Ausbildung. Insofern kann ich vielleicht nur aus alten Zeiten, die ich erlebt habe, zitieren, dass ich oftmals vor Problemen zurückgeschreckt bin und mich dann auch in eine sichere Nische begeben habe, um abzuwarten, ob die Probleme vielleicht an mir vorbeiziehen. Was manchmal tatsächlich funktioniert hat. Ne?
Wollte ich gerade sagen, manchmal ist das eine sehr hilfreiche Vorgehensweise, mal abzuwarten. Ja. Manche sogenannten Probleme lösen sich auf einmal wie von selbst.
Das ist tatsächlich so und das habe ich früher bei Lufthansa sehr, sehr, sehr oft erlebt. Ne? Also da gab es so Situationen und es gibt ja immer so diese Spückenkicker, die den Teufel an die Wand malen und sagen, oh, jetzt gleich wird der Flug nach Frankfurt gestrichen und dann stehen hier 230 Leute vorm Schalter und oh Gott, was wollen wir wohl machen? Wir haben gar keine Ausweichmöglichkeiten für die Anschlussgäste nach Bahia in Brasilien und was weiß ich. So, dann habe ich gerne dann auch mal gesagt, wart doch erstmal ab. Ne? Guck doch mal, was passiert. Folge doch mal der Realität. Bleib mal sozusagen im Hier und Jetzt. Ne? Denn jetzt ist der Flug noch nicht gestrichen. Jetzt gab es erstmal eine Warnung von der Technik, dass der Flieger vielleicht gestrichen werden könnte, was er dann aber dann doch nicht wurde. Und alle waren dann ganz erleichtert gesäuft und gesagt, uff, der Zug ist nochmal an uns vorbeigefahren sozusagen. Aber tatsächlich hilft das, abzuwarten. Es hilft tatsächlich, geduldig zu sein und nicht jedes Problem von vornherein gleich lösen zu wollen.
Was vor allem Probleme, die noch gar nicht da sind.
Ne? Genau, dann schafft man nicht damit mehr Probleme. Wir haben einen Kollegen gehabt tatsächlich, der war so, der war Emsebremse, der hat alles schon vorbereitet, angefangen Gäste umzubuchen und schon Sachen gemacht und so weiter. Und dann wurde der Flug nicht gestrichen und dann hat der ein Problem gehabt. Da musste die alle wieder zurückbuchen und dann waren die Flüge, ob die sie ursprünglich gebucht haben, natürlich dann voll. Also insofern war es besser, nichts zu tun und erst dann zu reagieren, wenn es tatsächlich akut wird. Und ich denke, das ist eine gute Herangehensweise an vermeintliche Probleme.
Ja, aber nochmal zurück zu diesen Problemen, die manche sehen, die ja noch gar nicht da sind und von denen man tatsächlich nicht weiß, ne, ob sie denn eintreten. Es gibt einen Menschen in meinem näheren Umfeld, der sieht auch gerne Probleme kommen. Da passieren dann zwei Dinge in mir. Einmal erinnert mich das an meinen Vater, der auch eher im Problemmodus war und vorausschauend, basierend auf seinen Erfahrungen, die aber nun mal nun seine ganz eigenen persönlichen Erfahrungen mit seinen ganz eigenen persönlichen Bewertungen waren, Probleme schon mal prognostiziert hat.
Ja, genau.
Was mich als immer schon eher positiven Menschen dazu gebracht hat, mit meinem Vater darüber zu diskutieren. Das heißt, ich habe diskutiert. Mein Vater hat einfach nur gesagt, du wirst schon sehen und ich weiß und so wird es kommen. Ich sofort auf 180. Was kannst du nicht wissen? Und dann ich immer gestritten. Mein Vater milde, weise, lächelnd saß immer da und hat gesagt, ja, wart's mal ab. Ich wurde nur noch immer wütender und hab argumentiert und gesagt, ja, das siehst du, so sehe ich es. Und es führte natürlich zu nichts, außer dass ich am Ende total ausgepowert war und mein Vater immer noch milde, lächelnd in seinem Sessel saß. So, und jetzt gibt es einen Menschen in meinem näheren Umfeld, der auch gerne Probleme prognostiziert. Ich sage da wenig zu. Ab und zu lasse ich mich dazu hinreißen, nicht aufgebracht, so wie damals bei meinem Vater, sondern auch eher weise, milde lächeln zu sagen, aber das kannst du ja nicht wissen. Mhm. Und ich glaube, ich vermiese ihm damit ein bisschen seine Problemstimmung.
Weißt du, das ist ein ganz guter Aspekt, den du da jetzt mit reinbringst. Es gibt ja Leute, die sind so gestimmt, die sind so defektistisch und die brauchen das. Ne?
Ja.
Also, und umso mehr ich jetzt darüber nachdenke, du hast mich ja gerade gefragt, wie ich dazu stehe. Es gibt auch in mir so eine Strömung, die das ganz gerne macht, so prognostizieren. Ne? Ich hole mich dann da sehr schnell wieder raus, aber es ist so eine Art, wie kann man das nennen, so eine Katastrophenstimmung, die da dadurch aufkommt. Ne? Ja. Alles an die Wand mal, zumal was an möglichen Sachen passieren kann. Ich habe mal so ein Buch gelesen von Mark Ellsberg, Blackout hieß das, ne? Das da drehte sich darum, dass in Deutschland der flächendeckend der Strom ausfällt und absolutes Chaos und Anarchie ausbricht und so. Und das hat mich dann damals dazu bewegt, dass ich tatsächlich losgegangen bin und mir so eine Gaskartuschen gekauft habe, so einen kleinen Gaskocher, nur für den Fall, so ein bisschen Prepper-mäßig so. Ne?
Ja.
Ich habe das immer noch im Keller seit Jahren da unten liegen. Da liegt also eine Gaskartusche oder zwei Gaskartuschen mit einem kleinen Feldkocher. Und was habe ich da? Ach, irgendwie noch so lauter Kleinigkeiten gekauft. Also ich habe hier sogar in meinem Schrank drin ein Radio, das man mit einer Kurbel betreiben kann und so. Ja. Wobei das finde ich eine ganz praktische Sache, wenn man mal campen geht oder so. Aber tatsächlich, also gab es diese Haltung in mir oder gibt es die Haltung in mir auch noch? Ne? Wie gesagt, jetzt habe ich natürlich, ich habe Möglichkeiten in mir entwickelt mit den Problemen oder den Herausforderungen, den Dingen, die passieren könnten, den unausgesprochenen Übeln, Armageddon, das Ende der Welt. Ich kann es auf einmal beeinflussen mit meiner Haltung.
Ja, aber weißt du, was ich auch denke? Ich habe das eben gesagt, mein Vater hat ja basierend auf seinen eigenen Erfahrungen und den Bewertungen, die er ihm gegeben hat, diese Sicht auf die Welt gewonnen. So, wenn ich das Ganze mit einem wohlwollenden Blick mal betrachte, dann hat das genauso seine Berechtigung, wenn wir mal meine dem gegenüberstellen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt, wie alt war ich da? Weiß ich nicht, im Teenageralter und vielleicht auch noch in meinen 20ern, wo wir diese Gespräche geführt haben, positive Erfahrungen. Mhm. Also ich habe nicht die Erfahrung, also so von Problemen gemacht. Mhm. Also auch Sachen, die mein Leben eher belastet haben, wie scheiß Schule, waren für mich eigentlich kein Problem. Also da trafen sich positive Grundeinstellungen und positive, also grundsätzlich eher positive Erfahrungen, die mich zu dem Menschen gemacht haben, ne, der ich bin. So, das heißt, was ich mitgekriegt habe, ist eher mal ganz viel Positivismus. So, ja. Und Menschen wie mein Vater anders, ja. So, also hat ja beides seine Berechtigung. So, und seit ich das mir so bewusst gemacht habe, und nur deshalb kann ich auch bei dem Menschen, der in meinem nahen Umfeld sich bewegt und der sich gerne beschwert oder gerne ein Problem sieht, kann ich zunehmend das einfach nur mehr anhören und eigentlich gar nichts dazu sagen, außer zuzuhören. Mhm. Es sei denn, ich bin gerade selber mal nicht gut drauf.
Ja, das stimmt schon. Also die Möglichkeit, mit solchen Menschen umzugehen, erschöpft sich für mich auch darin, zuzuhören und Mitgefühl zu zeigen. Weil das ist das, was sie eigentlich auch wollen. Sie wollen ja nur einer Sache Ausdruck geben, die sie bewegt halt. Ne? So grundsätzlich kann das ja auch was damit zu tun haben, dass man einfach so ein Loch in sich trägt, dass da nicht anders gefüllt werden kann, als außer man spricht das mal aus, damit es raus ist aus dem System. Dann ist es ja auch gut, das zu sagen. Genau. Wichtig ist halt nur, dass du es eben nicht dagegen hältst, sondern sagst, boah, ja, das ist wirklich echt ganz schlimm, ne? Also, das ist, ja, ich fühle mit dir mit.
Ja, so weit gehe ich nicht immer, manchmal. Mhm. Oder ich denke es eher nur, ja. Aber ich habe halt innerlich doch eher genau die entgegengesetzte Haltung. Und das finde ich dann immer ganz interessant. Dann guck mal, so unterschiedlich gucken die Menschen auf die Welt.
Ja, genau. Ja.
Probleme.
Vorhin mit dem Mofa, ne, du weißt ja, ich war ja beim Zahnarzt vorhin und da bin ich mit dem Mofa hingefahren und zurück und auf dem Rückweg war Stau. Ich hatte vor mir ein Laster und die Sonne scheint ganz schön und es geht ein bisschen der Wind. Und die Sonne schien durch die Blätter auf den Laster drauf und die Blätter zeichneten sich aus auf dem Laster ab. Und ich dachte für einen Augenblick nur, was ist das für eine schöne Welt, in der wir leben? Normalerweise würde ich denken, scheiß Stau. Das war wirklich in dem Augenblick so. Und da habe ich nochmal gemerkt, das ist alles eine Frage der richtigen Haltung, wie man damit umgeht halt so. Ne?
Weil was heißt der richtigen Haltung? Ist eine Frage der Haltung.
Ja, ne? Du hast völlig recht. Nehmen wir das richtig raus, weil es eine Wertung ist. Ne? Ja. Also mir fällt in dem Zusammenhang noch, den möchte ich einfach nochmal erwähnen, weil ich einfach ganz begeistert bin von dem Menschen Viktor Frankl ein, der zwei KZs überlebt hat und dann danach in seiner psychotherapeutischen Praxis noch viele gute Werke geschaffen hat. Und der ja auch sagt, das ist halt eine Frage der Haltung. Wie gehe ich damit um? Ne? Was kann ich dafür tun, mein Inneres zu schützen vor dem, was tatsächlich an Übel draußen ist in der Welt, ne? Und das war ja ein Übel, was er erlebt hat. Ich meine, kein schrecklicheres Übel, als das man von dort erlebt hat im KZ Theresienstadt und auch Buchenwald. Aber die Herausforderung ist halt die, was für eine mentale Haltung habe ich dazu?
Genau. Und manchmal gibt es auch in mir so ein Problem, so eine Problembärin, die sagt, ja, das ist jetzt gerade, oh Gott, das ist ein Problem. Und dann fühle ich mich aber auch wohl damit. Also das würde ich in dem Moment, glaube ich, gar nicht so sagen. Aber ich kann das dann auch mal so ein paar Stunden mit mir rumtragen und es schön hätscheln und pflegen und mich beschweren über das Problem, was mich aber so schön beschäftigt über Stunden, dass ich über gar nichts anderes nachdenken muss, als nur über dieses fucking Problem. Und wenn ich dann hinterher aus diesem vermeintlichen Loch rausbringe, denke ich manchmal, was war denn das? Aber ich glaube, es ist dann einfach, das muss dann so sein. Ich habe dann halt ein Problem. Und damit beschäftige ich mich dann auch ganz gerne für eine Weile.
Ich habe gerade so den Gedanken in mir gehabt, dass das möglicherweise auch ist, dass dein Hirn sich einfach langweilt. Und das muss ich mal so ein Problem vor. Ne? Oma früher die Strickware rausgeholt hat und angefangen hat zu stricken, wenn sie gelangweilt hat. Ne?
Das ist herrlich. Ich hole mir mal eben ein Problem.
Ich hole mir mal gerade ein Problem und stricke mal ein bisschen weiter an dem Problem. Genau. Was soll es wohl werden? Socken und ein Schal?
Ja. Heute nehme ich einen Schal, das dauert länger.
Ja, genau. Ja, genau. Und dann sticke ich da noch VFL rein. Weil die haben auch ein Problem.
Ja, haben sie?
Nee, haben sie nicht. Nee. Also. Hertha hat ein Problem. Aber wenn ich nicht als Problem ist, ich denke, das ist die Lösung, in die zweite Liga zu gehen.
Du, ich habe mal.
Was denn?
Bist du Fußball begeistert?
Begeistert nicht, aber ich leide schon mit Hertha BSC mit, weil ich finde, es ist eigentlich ein toller Verein. Damit das eigentlich sagt ja schon alles. ich mutiere inzwischen zu einem Eisernen Union-Fan, weil die es wirklich geschafft haben, sich aus der zweiten Liga auf diese Plätze, in denen sie jetzt gerade sind. Ich meine, die sind ja Konkurrenten von Dortmund und Bayern und von, ich glaube, Leverkusen. Das finde ich schon bewundernswert. Und der Trainer, ich mag den Trainer, den Urs Fischer, so unglaublich gerne. Das ist ein Schweizer und der ist so tiefenentspannt. Und dieser ganze Verein besteht vor allem durch seine Fans. Es ist enorm, was die leisten, mit welchem Herzblut die hinter diesem Verein stehen. Das finde ich toll. Mhm. Und bei Hertha ist es so, naja, da hat ja dieser komische Fritze da 450 Millionen Euro reingesteckt und trotzdem sind das lauter Versager. Es gibt bestimmt gute Erklärungen dafür und vielleicht ist der ein oder andere geneigte Zuhörer oder Zuhörerin auch damit besser aufgestellt als ich. Wenn ich jetzt irgendwas zu Fußball sage, kriege ich mit Sicherheit auf den Kopf von einem oder anderen. Deswegen sage ich dazu nichts. Aber ich sage mal nur so, die haben es verdient, jetzt in der zweite Liga abzusteigen. Ich habe übrigens noch an dieser Stelle, möchte ich sagen, ich habe noch einen Spruch der Woche mitgebracht. Wir sind ja schon so mittendrin, aber ich finde, obwohl ich natürlich jetzt nicht vorhatte, über dieses Buch zu sprechen, passt der ganz gut dazu. Auch wieder von Augustinus, Kirchenlehrer, ne, der 3. Jahrhundert, der hat gesagt, befreie mich, o Herr, von der Vielrednerei, an der ich drinnen in meiner Seele leide. Sie ist erbarmungswürdig. Und ich finde, das passt so gut zu dem Thema Problem auch. Deswegen habe ich es jetzt gerade nochmal sagen wollen, sonst hätte ich es auch vielleicht sein lassen. Weil das ist überhaupt das Thema, ne? Dass wir permanent in einem inneren Dialog mit uns sind, der also sagt, da ist der Kritiker, da ist dann der möglicherweise auch nochmal ein Realist. Oft ist der Kritiker so, der dann im Vordergrund steht und sagt, ja, das lasst mich doch mal hier an dieser Strippe ziehen, mal gucken, was da für ein geiles Problem bei rauskommt jetzt hier so, ne? Und irgendwie da einen Weg zu finden, mit umzugehen, ist eine total schöne Aufgabe.
Viel Reden hält uns ja auch davon ab, wirklich in Kontakt zu gehen mit uns selber auch.
Ne? Absolut.
Was können wir vor uns hin plappern, ohne wirklich an den Kern zu kommen, was uns wirklich bewegt? Wobei man auch sagen muss, viele Menschen wollen auch gar nicht viele, manche, der eine oder die andere, sind auch gar nicht interessiert an dem Kern. Warum lachst du?
Ja.
Ja, ist doch so.
Ja, nee, ich fand es geil, wie du jetzt so relativiert hast, aber gut, ja.
Ja, weil wer bin ich zu sagen, viele Menschen? Ich kann dann ja nur auf meine Erfahrungen zurückgreifen. Und
Anna, lass es alles raus. Es ist okay, wir sind entre nous hier.
Wir sind ganz unter uns. Mir fällt das ein, weil ich gerade mit Architekten arbeite. Es sind Partner und wir arbeiten über einen langen Zeitraum zusammen. Und der eine ist sehr open-minded und der andere gar nicht. Immer mal wieder so im Gespräch mit mir. Und ich glaube, weil er mich mag, lässt er sich darauf ein. Das könnte ein Problem sein. Ist es aber nicht. Also es ist für mich kein Problem. Es ist nur, dass ich manchmal denke, wozu machen wir das hier überhaupt? Weil er fällt doch immer wieder in seine auch durchaus erfolgreichen Verhaltensmuster zurück. Ja, also der kommt damit gut durch. Und der hat halt ein Bild von der Welt. Und das ist ziemlich einfach. Und in seinem Dunstkreis kommt der gut klar. Ab und zu mal nicht, aber macht nichts, geht schon wieder vorbei. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich damit zum Ausdruck bringen? Ja, dass manche gar nicht an den Kern ran wollen. Genau.
Ja.
Und der will da gar nicht ran.
Ja. Wie lautete denn der Auftrag, den ihr gemeinsam erarbeitet habt?
Wir arbeiten am Geschäftsmodell. Also das ist sehr umfangreich. Wir gucken uns alle Bestandteile des Geschäftsmodells, was sie schon leben eigentlich, aber was verbesserungswürdig ist und erweiterungswürdig ist. Und das besteht ja aus vielen Komponenten. Das schauen wir uns an und gucken uns an, wie soll es denn idealerweise werden? Und was daran müssen wir uns jetzt mal genauer angucken. Und was ich ja immer mache, sage, ist, ihr seid sozusagen die Köpfe dieses Unternehmens. Von euch geht die Energie aus. Und wenn irgendwas nicht läuft im Unternehmen, dann hat eure Persönlichkeitsentwicklung ist irgendwo an eine Grenze gestoßen. Von euch geht die Energie aus und dann müsst ihr erstmal bei euch gucken. Was hat das mit dir zu tun? Hatten wir eben im letzten Podcast.
Ja.
Und diese Frage stelle ich dann auch. Und der eine ist da sehr offen und sagt, das finde ich wenigstens mal interessant, darüber mal nachzudenken. Weil wie oft erlebt man, dass man versucht, im Außen was zu verändern und zu verändern bei den anderen in einem System und sich selber nimmt man völlig raus, weil man selber macht ja eigentlich alles richtig. Und dann merkt man, ja, es funktioniert aber nicht. Und wenn du an den Punkt kommst, wo du merkst, es funktioniert nicht, dann musst du bei dir anfangen.
Ja, wo denn sonst? Ich meine, das ist doch die einzige Person, die du ändern kannst. Du kannst doch nichts anderes in der Welt ändern, außer deiner eigenen Person. Also, ne?
Ja, aber das sagst du mit einer Selbstverständlichkeit. Und das ist für manch einen überhaupt nicht selbstverständlich. Der sagt, nee, wieso? Ich mache doch alles richtig.
Ja.
Ja. Und wer da nicht mitgehen will, der hat Pech gehabt. Das führt dann zu Problemen. Ja?
Dann frage ich dich aber nochmal, was war der Auftrag, den er sich selbst gegeben hat, als er bei dir angefangen hat zu coachen?
Coaching ist ein Element dieser Geschäftsmodellentwicklung. Aber in erster Linie geht es da um Strategieplanung, ne? Strategieentwicklung, Prozessentwicklung, wo ich mit den Fragen komme, die sie dann in diesen jeweiligen Bestandteilen des Geschäftsmodells weiterbringen. Ich glaube, der Auftrag kam eher von dem anderen und er hat gesagt, ja, okay, dann machen wir das mal.
Okay. Also er ist quasi mitgefangen, mitgehangen sozusagen, ja?
Sozusagen. Und der ist immer hin und her gerissen zwischen, ja, das verstehe ich und da gehe ich mit und totaler Bullshit. Und das zeigt sich dann auch immer, wenn wir reden ganz viel über Zoom zusammen, dann ist der auf einmal mit seinem Handy beschäftigt oder ist irgendwie, dann sage ich, sag mal, bist du noch dabei oder sollen wir das Gespräch hier zu zweit weiterführen? Und wir müssen uns oft durch seinen Widerstand kämpfen.
Oh ja, das ist natürlich hart, ja. Ja, das ist nochmal eine zusätzliche Erschwernis. Man könnte auch sagen, es ist ein Problem.
Könnte man sagen. Ich finde es ist interessant auf der Beziehungsebene.
Mhm.
Ja, weil ich als Strategieberaterin oder Coach habe ja eine Beziehung zu den beiden. Ja, und für mich ist es eher so eine Herausforderung zu gucken, wo kriege ich ihn auf der Beziehungsebene?
Ja, genau.
Dass er, und wenn er es nur macht, weil er mich als Menschen angenehm findet, so what, nimmt er vielleicht ja doch was mit. Ja? Mhm. Er ist nun mal dabei. Keine optimale Ausgangssituation. Aber jetzt ist es nun mal so. Ich habe den Auftrag angenommen. Bis jetzt kann ich sagen, auf der Beziehungsebene kriege ich jedes Mal den Zugang zu ihm. Und dann denke ich wieder daran, was ist denn überhaupt mein Warum und meine Herangehensweise als Coach?
Ja, ja.
So.
Ja.
Und da habe ich mir ja auf die Fahnen geschrieben, wenn wir lernen, gelingende Beziehungen zu schaffen, lernen wir erfolgreich zu sein. Und das merke ich in dem Moment. Und dann denke ich, ja, ist doch alles gut. Ist vielleicht nicht so easy going. Also man muss immer wieder die eine oder andere Hürde nehmen. Aber am Ende kein Problem.
Ich sag ja, also grundsätzlich finde ich das ja, ob die Strategieberatung, Coaching oder was auch immer ist, bewegt sich das immer in die Richtung zu sagen, also nicht ich bin derjenige, der die Schweißflecken hat, sondern die Coaches, weil sie einfach dadurch halt auch nochmal immer wieder zurückgeworfen werden darauf, dass es ja ihre Arbeit ist. Ne? Wir unterstützen ja nur. Du leistest ja deinen Beitrag, indem du bestimmte Fragen stellst. Die Frage, die ich habe an dich, in dem Zusammenhang, wie gehst du mit Persönlichkeitsverletzungen um? Also hast du das Gefühl manchmal, dass wenn dein Teilnehmer oder dein Coachee da sitzt und der ist irgendwie völlig unaufmerksam und so, dass du das persönlich nimmst?
Nee.
Wie machst du das?
Ich spreche genau das an, was ich da sehe, weil so siehst du es ja, wenn jemand mit seiner Aufmerksamkeit weggeht. Mittlerweile sage ich einfach, mir fällt auf das. Stimmt das oder sieht das nur so aus? Und wenn der oder diejenige dann sagt, ja, stimmt, dann sage ich, ja, was ist los? Ne? Sind wir hier nicht mehr auf dem richtigen Weg oder was ist denn los? Also da bin ich, glaube ich, mittlerweile reif genug, um zu sagen, das hat mit mir nichts zu tun.
Genau, das ist der Punkt. Und jetzt kommen wir mal wieder zu den Problemen, dass man sagt, okay, ein Problem hat eigentlich auch nichts mit mir zu tun. Also das finde ich eine sehr interessante Herangehensweise, weil deswegen habe ich das gerade gefragt, ich habe nicht, während du das eben erzählt hast, mal geguckt, wie ist das eigentlich bei mir, wenn der jetzt da so mit seinem Handy rumfummeln will, ich kenne das ja aus meinen eigenen Sitzungen auch so, ne, dass ich dann einfach merke, wenn Widerstand kommt. Gerade gestern hatte ich das wieder mit einem Teilnehmer, da habe ich gemerkt, nach einer Weile, wir haben geredet und irgendwann merkte ich, da baute sich ein Widerstand ab. Da habe ich dann halt einfach thematisiert und gesagt, ich fühle jetzt gerade einen Widerstand, sag mir, stimmt das? Und was macht das mit dir? Ich habe mich natürlich in dem Augenblick auch gefragt, was machst du mit mir? Und ich habe gesagt, ich war völlig tiefenentspannt damit, weil ich dachte, okay, ich beobachte das hier nur. Ich bin nur ein Begleiter. Ich bin ein Beobachter und ich bin ein Impulsgeber sozusagen. Nicht? Und das hat dann nichts mit mir zu tun. Es ist immer eine Aussage, sagt man ja auch, ne? Kommunikation ist immer eine Aussage über den Kommunikator und letztlich muss ich dann halt schauen, ob man das anders drehen kann, dass da was anderes draus wird. Ne?
Also es ist mir einmal passiert, dass mich, das ist aber schon Jahre her, und der Mensch, mit dem ich da gearbeitet habe, da hatte sich in der Zwischenzeit auch eine Freundschaft entwickelt. Und der hat mich mal kritisiert, mich direkt kritisiert. Das ist mir nahegegangen. Das heißt, wenn ich emotional engagiert bin, wenn da die Beziehung auf ein anderes Level noch gegangen ist,
ja, genau.
Dann muss ich aufpassen.
Ja, genau.
Da habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als nachzufragen. Also der war nicht mit seiner Aufmerksamkeit weg, sondern der hat mich angegriffen und wir haben das dann auch aufgelöst. Ja? Weil das, was er gesagt hat, hatte eigentlich nichts mit dem zu tun, was ihn wirklich beschäftigt hat, sondern der brauchte nur einen Aufhänger. Also ich war professionell genug, um das zu hinterfragen, aber innerlich war ich sehr aufgewühlt.
Ja.
Was ist denn jetzt los? Was ist denn, so?
Ja, ja.
Aber in so einer normalen Geschäftsbeziehung habe ich einen emotionalen Abstand. Ich kann mitfühlen, wenn meine Klienten betroffen sind oder manchmal weinen die auch, weil sie mit etwas total überfordert sind. Da kann ich total ins Mitgefühl gehen. Aber es ist trotzdem, ich habe den gebührenden Abstand.
Ja, der ist auch notwendig.
Total.
Also aus meiner Sicht ist der Abstand notwendig.
Unbedingt.
Auch mit gleichbleibend schwebender Aufmerksamkeit und wohlwollendem Zuhören. Ne? Also das ist so meine Devise beim Arbeiten mit Menschen. Weil letztlich ist es ja deren Arbeit und nicht meine Arbeit. Und da ist es wichtig, dass ich dann halt auch neutral dem gegenüberstehe. Ja, vielen Dank. Das ist so eine wichtige Aussage gewesen gerade. Und ich denke, das ist halt auch einer der Gründe, warum du und ich Probleme nicht so betrachten, wie viele andere Menschen das sehen, nämlich als etwas Unlösbares, sondern eher als als ein Challenge.
Also wenn ich so wirklich, wenn es irgendwas gibt, was ich als unmittelbar als fettes Problem, auf einmal kommt irgendwas, ja, zum Beispiel Steuererklärung steht an. Es gab Jahre, da hatte ich eine Zeit lang ganz wenig, dann hatte ich auf einmal viel und dann verändert sich das ja. Dann musst du auf einmal nachzahlen an die Krankenkasse, an die Rentenversicherung. Bei mir ist es das Versorgungswerk und auf einmal stehen Zahlen im Raum und du hast dich gerade erstmal erholt von dem Jahr, wo es nicht so gut gelaufen ist und zack ist die ganze Kohle schon wieder weg. Oder es gab auch mal ein Jahr, da war die gar nicht da. Also das sind so Sachen für mich, da hatte ich auf einmal zack Problem. Ja, oh Scheiße. Und was dann aber auch passiert, das musste ich auch nicht lernen. Das ist, weiß ich nicht, das ist so in mir. Ich verfalle dann kurz in eine Problemstarre und weiß gar nichts. Und dann schleppe ich das so wie so einen Sack auf meiner Schulter so ein bisschen so durch den halben Tag. Und auf einmal kommen Ideen, wie ich damit umgehen kann.
Ja, also das was mein, etwas,
genau, meine Erfahrung ist, wenn da ein Problem kommt, eine Herausforderung, dann kommen auch die Lösungsvorschläge. Insofern könnte man sagen, Problem und Lösung sind eng miteinander verbunden, was aber jetzt wieder die Frage in den Raum stellt, muss es denn für jedes Problem eine Lösung geben?
Nee, weil manches Problem ist schon die Lösung.
Hast du mal ein Beispiel von einem Problem, das die Lösung ist?
Ein ganz radikales Beispiel, jemand ist in einer unglücklichen Beziehung. und hat Schwierigkeiten, sich aus dieser Beziehung zu lösen. Und dann lernt er jemanden anders oder sieht jemanden anders kennen. Und so ergibt sich da eine Lösung und im wahrsten Sinne des Wortes ein Lösen aus dem Problem heraus, nicht? Also, dass man sich davon ablöst, dass man irgendwo anders hingeht. Das ist also quasi wie so ein Wechsel ist. Das, was letztlich nicht die Thematik, die dahinter steckt, möglicherweise auflöst, aber was erstmal das Problem einer schlecht laufenden Beziehung löst für denjenigen. Ich habe gerade tatsächlich ich habe eine Klientin, wo das ein Thema ist, nicht? Die zu mir kommt, mich darum bittet, sie ist ganz schwer verliebt in jemand anders. Sie ist aber mit einem Mann seit 20 Jahren zusammen, hat mit dem 2 Kinder und sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Ja, und
hat sie dich gefragt?
Sie lässt sich von mir coachen jetzt zu der Frage. Also ich bin jetzt sozusagen hier Dr. Sommer.
Jetzt,
so, ne?
Du bist jetzt Paartherapeut, Beziehungscoach.
Mach ich jetzt auch noch.
Oh, ist geil. Was hast du gesagt?
Richtig Spaß. Naja, ich habe gesagt, also erstmal habe ich versucht, sie davon abzubringen, das als Problem zu sehen. Also erstmal zu gucken, was steckt denn da noch alles drin. Ne? Also wir gehen jetzt einen ganz behutsamen Weg zu gucken, was ihr fehlt in ihrer jetzigen Beziehung, was sie sich bei dem anderen verspricht halt. Ne? Und das ist auch sehr interessant zu sehen, dass da momentan natürlich rosarote Wolken schweben und die alles durch diese Brille betrachtet und auch schon darum weiß, was da an Themen möglicherweise anstehen. Es geht auch gar nicht so sehr darum, sich von ihrem Partner zu trennen, sondern das zu leben, was sie jetzt vermisst in der Beziehung.
Weißt du, was du ja auch mal sagen kannst, ist, dass in der ersten Zeit der Verliebtheit unsere Hormone die Führung übernehmen und wir sowieso nicht zurechnungsfähig sind.
Genau, das habe ich ja auch gesagt. Na klar.
Keine Entscheidungen treffen in dieser Phase.
Genau. Eine. Das war mein erstes Statement zu sagen, du weißt schon, wie das ist mit den Hormonen. Ne? Ja, sagt sie, ja. Aber das ist alles egal.
Ja, das ist alles egal.
Das ist bezaubernd. Sie ist ja sehr bewusst damit und ich finde es auch schön, einfach mit ihr daran zu arbeiten, möglicherweise Lösung zu finden für ein Problem, was gar nicht da ist. Zu sagen, ja, machst du da vielleicht mehr draus, als es wirklich ist? Ich sagte, kam es denn schon zum Äußersten?
Nee. Was wäre das Äußerste?
Naja, Penetration, nicht? Also,
um es mal drauf zu sagen.
Genau. Nein, sagt sie, so weit ist es noch nicht gewesen. Ah, es gab so ein paar sehr intime Momente.
Ist das, ich meine, warum hast du diese Frage gestellt? Warum? Ich
wollte wissen, wie tief sie schon da drin ist und ob das, nein, also nicht wie, Lulu wieder.
Ich frag mich halt, sorry, das ist total pubertär, aber ich frag mich, muss es denn erst zum Äußersten? Sprich Geschlechtsverkehr, was ist so ein geiles Wort, Geschlechtsverkehr.
Wir hatten das schon mal vor einigen Sessions.
Da ging es um Kafka und der Verkehr Kafka, zwischen Menschen.
Der zwischenmenschliche Verkehr, das war's.
Ja, genau. Manche sagen ja, also das ist, wenn das passiert, dann mache ich Schluss oder so. Kenn ich aus.
Ja, was ja absoluter Quatsch ist letztlich. Ne?
Ja, deshalb hat mich interessiert, warum du diese Frage gestellt hast.
Also ich habe die intuitiv gestellt, weil sie eierte da so rum, ne? Und ich wollte einfach mal von ihr, ich wollte mal ein bisschen Butter bei der Fische tun, halt, sondern dass sie mir mal einfach sagt, wo stehst du, an welcher Stelle stehst du mit diesem Menschen? Ja, das war dann halt so der Punkt.
Rein körperlich.
Nicht nur rein körperlich, auch weil ich glaube, dass es für sie ein Schritt ist, das zu tun.
Ach so, okay.
Und denkt, also intuitiv, das war eine Frage, die intuitiv in mir aufstieg, deswegen habe ich sie gestellt. Also ich weiß nicht, dass ich da irgendeinem bestimmten Konzept folge oder so, ich bin ja nur kein Paartherapeut. Aber was kam, war halt die Frage, okay, wenn das also für sie so ein Dreh- und Angelpunkt ist, an dem möglicherweise sich in die eine oder andere Richtung was dreht, ne, dann wäre es wichtig zu wissen, ob das jetzt schon passiert ist. Und es war tatsächlich so, und sie sagt halt auch so, sie überlegt sich das sehr genau, ob sie das tut, weil es könnte passieren, dass dann, bla bla, ne? Und will sie das wirklich, ne? Nur will ich ja nicht in irgendeine Richtung, weil wenn sie mit dem anderen Menschen glücklich wird und ihre Beziehung dafür aufgeben will.
Hast du noch was Problematisches jetzt beizutragen?
Zum Thema Problem?
Ja. Oder was Unproblematisches?
Ach, na, also zum Thema Problem fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Ist das ein Problem?
Das ist gar kein Problem.
Ja, das ist ein Luxusproblem ist das, ne?
Ist ein totales Luxusproblem.
Absolutes Luxusproblem, ja.
Das ist auch ein tolles Wort, ein Luxusproblem.
Luxusproblem ist geil.
Was soll das sein, ein Luxusproblem? Ein Problem ist ein Problem.
Ja, naja, es gibt schon, offensichtlich treffen Menschen Unterscheidungen, was das angeht. Es gibt also eine Art Mercedes der Probleme und es gibt einen Volkswagen der Probleme.
Ja, warum? Und
Ja, weil das eine Gewichtung ist, dass, wo man sagt, also das Problem möchte ich mal haben. Weißt du, kennst du diesen Spruch so von
Leuten? Ich weiß.
Ne?
Ich weiß. Also
die, das sogenannte Jammern auf hohem Niveau und
ja,
so. Ne?
Genau das.
Ja, genau
das. Ja, aber wenn das für diesen Menschen ein fucking Problem ist, dann ist es für ihn ein Problem.
Absolut.
Ja? Ja. Das kann aus meiner Sicht ein Luxusproblem sein oder dein Problem hätte ich mal gerne. Den Gedanken kenne ich übrigens, ja, dass ich auch schon, mir Leute haben irgendwas erzählt und ich habe gedacht, also wenn das ein Problem ist. Aber ich werde es um Gottes Willen nicht sagen und hau mir innerlich auf die Finger und sage, come on, für denjenigen ist es ein Problem. Ja, also shut up und hör zu.
Genau, genau. Hm?
Deshalb finde ich, es gibt kein Luxusproblem.
Mhm.
Nicht wirklich.
Bin ich völlig bei dir. Ein Problem ist ein Problem. Und ob man das jetzt als Luxus oder als abgespeckte Version eines Problems betrachtet, ich denke, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sich selbst erhebt über das Problem des anderen oder erhebt
absolut
über die Meinung und dessen, was dieser Mensch jetzt gerade denkt und fühlt und einfach auch nicht im Mitgefühl ist mit dieser Person. Und darum geht es ja. Das ist für mich die entscheidende Komponente dabei, ist Mitgefühl. Ne? Einfach zu sehen, okay, da gibt es jetzt gerade etwas, was bearbeitet werden möchte. Was tust du dazu? Was tue ich dazu? Was kann ich dazu beitragen, um dir den Weg ein Stück zu erleichtern?
Kannst du, und jetzt gehen wir mal wieder raus aus der Coach-Perspektive, kannst du von dir behaupten, dass dir das Mitgefühl jederzeit zur Verfügung steht?
Nee.
Auch nicht, ne?
Definitiv nicht, nein. Ich bin, natürlich nehme ich das für mich in Anspruch, das zu können und so. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt im Vergleich zu meiner Frau mich bewege, bin ich ein absoluter Holzklotz. Also meine Frau, die ist Mutter Teresa, was mit Mitgefühl angeht. Also das bin ich gar nicht. Also es gibt schon bei mir auch abwertende und auch teilweise bewertende Komponenten in meiner professionellen Arbeit nicht. Da bin ich natürlich sehr fokussiert, aber was den Rest der Welt angeht, manchmal habe ich kein Mitgefühl.
Jetzt bin ich erleichtert.
Ich bin auch nur ein Mensch, Baby. Ja.
Gut, dass du es sagst.
Ja.
Ich würde sagen, kommen wir zu Max Frisch, den ich ja beim letzten Mal außen vor gelassen habe, weil ich selber Fragen hatte.
Okay. Ich weiß ja, du willst gerne vermeiden, dass ich einen Dad-Joke mache, aber ich mache einen kleinen.
Und hier wieder exklusiv für Steve.
Siri, warum sind Frauen so komisch zu mir? Mein Name ist Alexa. So, kommen wir zu Max Frisch.
Es wird langsam ein bisschen eng, weil mir aufgefallen ist, viele dieser Fragen, die Max Frisch da verfasst hat im Zeitraum von 1966 bis 1971, empfinde ich als so gar nicht mehr zeitgemäß.
Ja, das stimmt, ja.
Ich so denke, ja, nee. Mm-mm. Aber ein paar sind immer noch dabei, die man sich nochmal angucken kann. Und unter anderem lautet eine, warum schenken Sie gerne? Und ich würde davor noch die Frage stellen, schenkst du denn prinzipiell gerne? Bist du ein Schenker?
Eine sehr schwierige Frage. Ja, ich bin ein Schenker, nur habe ich oftmals keine guten Ideen zum Schenken. Bei mir ist es eher so, dass ich ein Spontanschenker bin. Ich hasse nichts mehr als Weihnachtsgeschenke und Geburtstagsgeschenke schenken, weil da habe ich ein Thema mit. Weil das sind so an feste Riten gekoppelte Geschenkmechanismen, ne? Was ich gerne mache.
Entschuldige, wenn ich jetzt so einfach reingrätsche, aber ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das hatten in Kombination mit einer Frage von Max Frisch, aber ich erinnere mich, dass wir schon mal darüber gesprochen haben, weil haben da wir, sind ja. Wir beide nämlich sehr ähnlich gestrickt, dass dieses Schenken, da ging es nämlich auch um deinen Geburtstag, genau, kann das sein, hatten wir schon mal.
Ja.
Aber wir haben uns, glaube ich, nicht um die Frage herum bewegt, warum schenken wir gerne, denn du sagst, du schenkst gerne, aber eher spontan. Genau. Und es geht mir ja genauso. Mhm. Jetzt ist die Frage, es gibt ja auch Leute, ich kenne auch Leute, die sagen, schenken, ich brauche nichts geschenkt und ach, schenken ist es nicht so. Okay, gibt's ja. Ne? Was ist das, was bringt dir das zu schenken?
Ja, ganz, ganz spontan kommt die Antwort Freude im Herzen. Also das ist was es mir gibt. Das ist, wenn ich etwas schenke, von dem ich denke, dass es dem Beschenkten auch gut gefällt und dass es etwas ist, was dieser Beschenkte auch gut gebrauchen kann. Und es halt bezieht sich jetzt nicht nur auf irgendwelche Gegenstände, sondern durchaus auch auf Zeit miteinander oder so. Dann empfinde ich das als als eine Mehrung, eine Mehrung der Liebe. Das ist das, warum ich es gerne tue, weil es, ja, genau. Und ich denke, deswegen schenke ich gerne. Weil es, ich erwarte nichts dafür, es ist nicht so der Punkt. Es gibt manchmal so Sachen, da denke ich, oh ja, das würde ich total gerne schenken. Also auch teilweise mein Coaches, die kriegen auch mal ein Buch oder so geschenkt, wo ich einfach merke, das würde jetzt genau zu dir passen, das brauchst du jetzt, dann schenke ich dir das. Ne? Oder auch, was weiß ich, andere Kleinigkeiten, aber manchmal auch größere Sachen, wo ich dann einfach das Gefühl habe, das würde dieser Person jetzt gut passen, schön sein für sie. Und dann mache ich das gerne und es kommt von Herzen und es ist dann irgendwie das Gefühl, was in mir ist, dass die Liebe mehrt.
Du bist so, ich habe in der letzten, ich glaube in Folge 20, habe ich gesagt, du bist so Buddha. Das denke ich jetzt schon wieder. Nicht, dass ich nicht auch aus diesen Gründen gerne schenken würde, aber ich schenke auch gerne, weil es mich total freut, wenn der Liebe schenkt, sagt, ah, das ist toll, da hast du dir aber ein tolles Geschenk ausgedacht. Ego, ja.
Das Ego, ja.
Das schwingt bei mir beim Schenken. Ich finde es nicht gut, aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, es schwingt total mit. Boah, ja, ich habe mir wieder, geil, was ich mir für tolle Gedanken gemacht habe, was ich hier, guck mal, wie du dich freust, weil ich dir sowas alles geschenkt habe.
Also ich muss gerade mal sagen, durch mich geht gerade eine ganz große Liebeswelle. Ich gucke dich so an und denke, du bist so, das, du siehst so wie ein Mädchen aus gerade. So. Du bist so total, ihr könnt es leider nicht sehen, aber die Mimik von Anna ist so unglaublich herzerreißend schön gerade gewesen, was sie das ausgesprochen hat. Ja, wirklich, war ganz, ganz doll verliebt in dich. Ganz toll, ganz schön.
Guck mal, ja. So einfach ist das.
So einfach. Du hast mich gerade ganz doll beschenkt mit dem, was du gemacht hast. Ja, danke
schön. Mit meinem Egoismus.
Mit deinem Egoismus. Ja, ich meine, die Ehrlichkeit, das ist doch das Entscheidende. Du hast mir deine Ehrlichkeit geschenkt.
Ja.
Wir sind ja immer ehrlich miteinander, ne? Aber das, was jetzt gerade passiert ist, war nochmal ein ganz kleiner Augenblick von wirklich Liebestransfer, der jetzt gerade passiert ist, wo ich mich sehr beschenkt fühle durch. Dankeschön.
Jetzt fällt mir gar nichts mehr ein. Das ist, meinen schöneren Abschluss gibt's ja gar nicht, oder?
Ja, lass mal's doch dabei. Ja.
Und mit diesem Liebesgefühl, das hege ich jetzt in meinem Herzen und nehme es mit ins Flugzeug. Und hege es so lange, bis wir uns wiederhören. Und vielleicht sehen wir uns ja dann auch. Also wir sehen uns ja sowieso immer, wenn wir Podcast machen. Aber
ja, sowieso, ne?
Vielleicht sitzen wir dann wieder zusammen in deiner Wohnung. Und das ist dann die Folge 25.
Das ist dann die Folge 25. Ja.
Aber die kommt erst in... es dauert.
Ja.
Es dauert noch.
Also ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz herzlich einen ganz wunderbaren Urlaub.
Ich werde berichten. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich schon drauf.
Ah, und wenn ihr schreiben wollt, an gepflegtglitzern@mail.de.
Genau.
Auch gerne eine E-Mail mit guten Urlaubswünschen an mich. Die kommt dann zwar, wenn ich schon längst wieder zurück bin, aber das ist dann für den nächsten Urlaub schon wieder schön.
Ja, mir kommt gerade eine ganz geniale Idee. Vielleicht ist es ja auch so, dass die Leute einfach nicht schreiben wollen, aber vielleicht wollen sie ja Bilder schicken. Ich meine, man kann ja auch mal Bilder schicken auf seine Mailadresse. Ne, irgendwas, was die Leute jetzt bewegt, beeindruckt oder so. Ich meine, es ist ja der Sommer da und vielleicht findet das eine oder andere Motiv seinen Weg zu uns und dann können wir ja auch darüber berichten. Würde uns drauf freuen.
Aber keine Dickpics.
Ich finde es so geil. Ich wollte es nicht sagen, aber es brannt mir in der
Zunge. Ich kann nicht anders.
Wie geil.
Tschüss, Markus.
Tschüss, Anna.